Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Hallo und herzlich willkommen nochmal von mir, Marco Young, hier zum Wayne Podcast. Du hast die Folge 105 eingeschaltet und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Da will ich nochmal drauf hinweisen. Ich will dir, wenn du hier noch nie eingeschaltet hast, kurz sagen, was dich hier erwartet in diesem Podcast. Der wird so roundabout eine Stunde gehen. So ist das immer so die Quassellänge, die ich hier habe. Und es ist ein bisschen geteilt. Das heißt, du wirst zu Anfang ein Housekeeping von mir hören, wo ich die letzte Sendung so ein bisschen Revue passieren lasse und die Learnings oder auch irgendwelche Sachen gerade ziehe, wo ich nicht richtig gelegen habe vielleicht. Das passiert ab und zu mal. Dann haben wir einen Bereich mit Blog-Themen, wo ich interessante Fundstücke aus der Blogosphäre dir präsentieren will. Und dann haben wir ein Hauptthema, wo es im heutigen Blog darum geht, was ich aktuell mit dem Thema Entitäten mache. Das basiert so ein bisschen darauf, dass ich den Podcast gerade gehört habe von Martin Missfeld und Carsten Hinrichs. Und da gab es so ein bisschen Verwirrung im Hinblick auf vielleicht das Thema Entitäten, weil ich es ins Spiel gebracht habe bei der Abstrafung der Domains von Martin Missfeld. Und deswegen will ich nochmal kurz meinen Standpunkt zum Thema Entitäten ein bisschen aufschlüsseln und dir auch sagen, ob du dich mit dem Thema im Bereich SEO auseinandersetzen musst oder nicht, weil es gibt natürlich Leute da draußen, die machen das intensiv und die Frage ist, muss man das so intensiv machen oder kann man sich auf andere Themen innerhalb der Suchmaschinenoptimierung oder innerhalb des Content-Marketings beschränken oder muss man da jetzt voll einsteigen? Und dann haben wir noch ein paar Event-Tipps zum Schluss und ja, fangen wir an mit dem Housekeeping.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene.
Thema Nummer 1, der mögliche Umzug des Wayne-Podcasts weg von der Sumago-Seite auf eine neue wayne-podcast.de Seite. Richtig? Falsch? So, ich habe ja in Facebook in einem Post kurz mal anklingeln lassen, dass ich ganz gerne den Wayne-Podcast umziehen würde. Raus aus unserer Firmenseite, aus dem Konstrukt unserer Firmenseite, ausgelagert auf eine neue Domain. Und da habe ich eine ganze Menge Reaktionen bekommen, viel Unverständnis, weil das ja irgendwie zusammenhängt und auch auf die Marke einzahlt. Und ich will mal meinen Standpunkt kurz darlegen, um den zu vermitteln und euch vielleicht auch zu erklären, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und warum ich denke, dass die vielleicht richtig sein kann. Ich will mal vorne wegnehmen, dass es in der nächsten Zeit nicht passieren wird, weil ich einfach so viel um die Ohren habe, dass ich diesen ganzen Umzug nicht stemmen will und auch nicht stemmen kann. Aber für die Zukunft ist es sicherlich angedacht. Warum will ich jetzt diesen Schritt machen? Ich habe über die letzten Jahre gelernt, durch diese ganzen Aktivitäten, die ich auch im Zuge des Uniformtragens und so Kampfanzug, Military gemacht habe, dass es schon eine extreme Wirksamkeit hat, diese harte Positionierung zu haben, auch dieses harte Image zu haben. Aber es funktioniert nach außen nicht so perfekt. Es funktioniert bei einer bestimmten Zielgruppe sehr, sehr gut. Die ist aber so klein, dass sich ein Klick von 16 Euro im CPC jetzt nicht unbedingt lohnt, sondern auf dem Weg zur Conversion verliere ich halt eine Menge Leute. Und das macht eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich war damals mal der tiefere Sinn hinter der Aktion, dass ich mehr mit kreativen Menschen zusammenarbeiten wollte, mehr mit Werbeagenturen zusammenarbeiten wollte. Und dieser Traum hat sich nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, in Wohlgefallen aufgelöst, weil die psychologischen Hebel, mit Werbeagenturen zusammenzuarbeiten, halt echt, ich nenne es jetzt mal speziell sind. Und damit meine ich eigentlich, dass es unmöglich ist. Wenn du immer das dritte Rad am Wagen oder das dritte Rad am Wagen bist oder noch eins der hinteren Räder, die aber nicht um diese fetten Budgets buhlen, sondern immer nur irgendwie so ein Beiwerk, du mitgenommen wirst auf irgendwelche Pitches, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, da irgendwie Partner auf Augenhöhe zu sein, was ich mir damals naiverweise vorgestellt habe. Das ist nicht eingetreten, das ist auch vor Jahren schon nicht eingetreten. Und die Frage ist jetzt, wie reagiere ich jetzt auf dieses, auf die Erfahrung, die ich auch mit dem Uniformtragen und so gemacht habe. Also dieses starke Pushen der Identität von mir und der Firma. Und meine Entscheidung war ganz klar, ich muss die Firma irgendwie neutraler gestalten, aber nach innen will ich zumindest das, was den Kern ausmacht, wenn die Leute sich ein bisschen tiefer mit uns beschäftigen, eigentlich in der Sprache lassen, die ich da habe, ja, nach außen gekehrt. Und ich muss sagen, natürlich sind auch hier, wenn ein paar Leute hier ins Büro kommen, abgeschreckt, weil wir hier ein bisschen Military-Style haben, aber hier ist der große Teil, wenn die Leute erstmal hier durch die Tür kommen, sehen die, dass wir eine kreative Agentur sind und das alles auf einen bestimmten, ja, auf eine bestimmte Richtung einzahlt. Natürlich sind auch ein paar mit bei, die jetzt nichts damit anfangen können und dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass sich da Spreu von Weizen trennt. Aber meine Erfahrung nach innen, wenn die Leute erstmal durch die Tür hier kommen, dann ist es so, dass wir eigentlich mit dem, was wir darstellen, ganz gut überzeugen können. Wir sind halt nicht so eine sterile Agentur, sondern wir sind schon eine Agentur, die ja, mit Leben gefüllt ist, würde ich mal sagen. Und dieses Bild ist aber für innen. Also ich trenne immer innen und außen. Und nach innen will ich dieses Ding weiter spielen und ich glaube, da passt es auch. Und innen meint jetzt wirklich die ganze Bubble, die Community, die Leute, die uns kennen. Aber es gibt ja noch eine Welt da draußen von Leuten, die mich nicht kennen, die das ganze Thema nicht kennen, sondern die völlig sachlich jetzt einfach nur eine SEO-Agentur suchen, weil sie mal gehört haben, dass das ein wichtiger Marketingkanal ist. Und für die Leute muss ich ein anderes Angebot schaffen, weil die verwirre ich. Und im Marketing ist es halt so, dass wenn du Leute verwirrst, erzeugt das Unsicherheit und Unsicherheit führt zu zwei Reaktionen, nämlich entweder Angriff oder Flucht. Und da die meisten nicht angreifen und auf Kehle gehen, wollen die natürlich weg. Und das heißt weg von der Conversion. Und das bringt mir natürlich nichts. Und deswegen werde ich nach außen immer diesen, wie ich so nenne, wohlpolierten Apfel haben, wo die Agentur relativ glatt rüberkommt oder zumindest wenige Punkte hat, wo Unsicherheit entsteht. Aber nach innen will ich das Thema weiterspielen. Jetzt übertragen auf das Thema Podcast ist es genau so, dass ich, wenn ich das bei Sumago anflansche, dieses Thema, dann habe ich natürlich eine Form von Identifikation, wo Leute aus der Bubble erkennen, okay, das hat mit Sumago zu tun und das färbt ab. Das ist aber für Leute, die jetzt vielleicht den Erstkontakt haben über den 16-Euro-Klick vielleicht hin zu Sumago, ein bisschen schwierig, wenn die mal hören wollen, was denn da im Podcast so läuft und dann so Themen mitkriegen wie Führung, wie irgendwelche Auseinandersetzungen mit Themen, wo eben ja Human rangegangen wird, wo also ganz offen über die Probleme auf dem Weg zu bestimmten Ergebnissen geredet wird. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass ich das machen will. Das ist natürlich nicht so, ah, hier ist der 10-Punkte-Plan und den kannst du gehen und dann wirst du erfolgreich werden. Du stehst dann für den Kunden, der vielleicht für den 16-Euro-Klick zu mir gekommen ist, sondern das steht für Fragilität. Also das ist zwar ehrlich, aber das ist nicht das, was der Kunde im Erstkontakt hören will oder der Interessent hören will und das will ich ihm auch nicht zumuten, weil wieder diese Tatsache da ist, umso mehr Ehrlichkeit ich reinbringe und da kann es so ehrlich sein, wie es will, es schafft für den ersten Kontakt einfach Verwirrung und das macht keinen Sinn in der Stufe der Customer Journey, sondern da muss ich so glatt sein und so vielversprechend sein wie ein Babypopo, würde ich jetzt fast sagen. Ihr wisst, was ich damit meine. Und deswegen die Entscheidung, Wayne rauszunehmen, weil ich nicht will, dass ich was ändere daran. Also die Tatsache, dass ich Wayne auf eine andere Domain packe und damit eigentlich nur noch für die Leute, die diesen Podcast als hörenswert erachten, da bin, die dann ja natürlich immer noch wissen, dass ich von der Agentur Sumago komme, für die wird sich überhaupt gar nichts ändern. Ich werde genau diesen Podcast, den ich hier mache, genauso weiter produzieren, weil ich gerne einer, also ich bin einer, der faktisch seine Seele auf der Zunge trägt und das will ich auch weiter behalten. Ich will aber das Thema Podcast auf der Sumago-Oberfläche da nicht einschlafen lassen, sondern ich will daraus einen Podcast machen, wo eben ja klarer über das Thema SEO gesprochen wird und mit weniger fragilen Sachen umgegangen wird. Also da wird es denn wirklich die Sachen geben, die im Marketing wichtig sind, nämlich da wird es den polierten Apfel geben, soweit mir das im Rahmen meines Charakters überhaupt möglich ist. Aber die Herausforderung stelle ich mich. Das heißt, alle Leute, die mich vielleicht falsch verstanden haben, es geht nicht darum, den Wayne-Podcast einschlafen zu lassen, sondern der kommt nur auf eine andere Domain und da kann ich auch weiterhin frei reden, weil der wird vielleicht nur von Leuten gefunden, die das eben auch wollen. Und auf Sumago will ich halt irgendwie diesen polierten Apfel präsentieren. Für mich macht das total Sinn. Für alle Leute, die in der Bubble sind und jetzt aufschreien, macht das vielleicht keinen Sinn, aber auch vielleicht nur, weil, wenn du selbst betroffen bist oder sich angesprochen gefühlt hast, weil du nicht verstanden hast, dass der Wayne-Podcast nicht verändert wird. Und das ist einfach der ganze, ja, der ganze, die ganze Idee dahinter. Und das werde ich aber jetzt nicht in naher Zukunft machen, sondern das wird vielleicht zum Jahresanfang 2020 kommen, vielleicht zum Ende 2019 auch. Zurzeit habe ich aber so viel um die Ohren, dass ich diesen Umzug nicht stemmen will und nicht kann. Deswegen könnt ihr euch noch ein bisschen beruhigen. Das wird also noch ein bisschen dauern. So, Thema 2. Was mache ich mit HubSpot? HubSpot voll ins schwarze Loch oder modular aufbauen? Meine Lieben, in der letzten Ausgabe habe ich ja gesagt, dass ich bei der Inbound war in Boston und da eine ganze Menge über das HubSpot-Universum gelernt habe und habe mir die Frage gestellt, will ich jetzt voll und ganz in dieses Thema HubSpot einsteigen und damit auch in diese volle Abhängigkeit in das System mit der finanziellen Not auch irgendwie im Maximum 4.000 Dollar da irgendwie investieren zu müssen, um das große Paket zu haben und das dann mal der Projekte, die ich da irgendwie betreuen will, oder ob ich nicht nur Teile von HubSpot benutze und den Rest irgendwie modular aufbaue. Ich will euch mal meine Entscheidung Stand jetzt sagen. Also meine Entscheidung jetzt sieht ein Ablauf so vor, dass wir das CRM und diesen Sales-Bereich, den wir jetzt schon als kleine Variante nutzen, dass wir den erhalten werden oder so lassen werden. Und die Entscheidung steht gerade, ob wir das E-Mail-Modul auslagern oder nicht. Ich werde auf keinen Fall, und das ist die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, nur um vielleicht Vertriebspartner von HubSpot zu werden, in die großen Pakete investieren, weil ich einfach glaube, dass der Mehrwert ab einer bestimmten Stufe nicht mehr gegeben ist. Wenn ich jetzt ein Beispiel rauskrame, wo ich mich jetzt einfach dran langhangel, dann ist es zum Beispiel so, dass ich die Opt-in-Mail, die ich ja brauche, um irgendwelche Kontakte nochmal anzupingen, weil ich nochmal eine Opt-in in dem neuen System HubSpot haben muss, um denen überhaupt eine Mail schicken zu können, dass ich diese Mail mit dem Paket, was ich jetzt habe, nicht individualisieren kann. Das erachte ich als einen totalen Blödsinn und auch total falsch. Aber das ist jetzt so Fakt. Damit wollen sie dich halt in die nächste Stufe locken. Und die nächste Stufe heißt jetzt, dass ich pro Account, den ich habe, 470 Dollar, glaube ich, sind es aktuell, nochmal aufrüsten müsste. Das heißt, nur um diese Mail absetzen zu können, die jetzt das Double Opt-in einholt. Und da sind noch ein paar andere Features dran, aber für mich ist es ja jetzt aktuell nur so, dass ich das jetzt haben will und mich mit dem Rest noch nicht beschäftigt habe. Dann ist es so, dass ich für beide Projekte, die wir haben, 1.000 Euro oder 1.000 Dollar in die Hand nehmen muss, um mir dieses Feature einzukaufen. Und da sage ich mir, nein, es muss auf dem Weg dahin vielleicht noch Adaptionsstufen geben. Die gibt's aber nicht, weil sie sich voll in dieses System reinsorgen wollen. Und dann kommt noch die Tatsache, dass ich, wenn ich in diesem System drin bin und diese ganzen Querverbindungen unter den Einzeltools von HubSpot im Endeffekt laufen, dass ich die, das ist zumindest mein Gefühl, vielleicht geht es, die zu exportieren und in andere Systeme zu übertragen, aber ich glaube, dass es also auch aus dem Sinn von HubSpot heraus in ihrem Interesse liegt, mich da nicht rauszulassen. Und das will ich in jedem Fall verhindern. Deswegen ist jetzt zumindest meine Herangehensweise, dass ich HubSpot in der Basis nutze und alle Upgrades, die da drin sind und Workflow-Verwaltung und so, probiere über preisgünstigere Tools aufzubauen und das dann auch, und das ist ja die Folge, vielleicht modular eben auch unseren Kunden entsprechend zu verkaufen, weil ich glaube, dass jeder Kunde, der dieselbe Herangehensweise hat, und da unterscheiden wir uns als SEO-Agentur ja nicht von anderen Agenturen oder Geschäftszweigen da draußen, dass ich da eher unterstützen kann, weil die dieses Gefühl auch haben werden, dass sie vielleicht nicht direkt in die Hubspot-Welt eintauchen wollen mit all den Kosten und den allen Abhängigkeiten, sondern alternative Wege getestet haben wollen und dafür Beratung haben wollen. Und dafür, ja, werden wir hier das Know-how sammeln. Und ich glaube, das ist ja zumindest ein Bereich der Medaille. Sicherheit. Und ich habe ja davon gesprochen, im Marketing geht es immer sehr viel um Sicherheit produzieren. Das wäre das Hubspot-System. Aber das hat eben auch negative Seiten. Und ich suche dann eher Leute, die eben ein bisschen, ja, vielleicht auf das vertrauen, was wir hier schon durchgetestet haben. Wenn ihr da noch andere Meinungen zu habt, immer runter in die Kommentare. Wie gesagt, das ist so ein Fluss von Entscheidungsfindung und da gibt's nicht so hundertprozentig richtig und falsch, sondern kann auch sein, dass ich in ein, zwei Jahren sage, die Entscheidung war totaler Mist und ich hätte mal lieber gleich HubSpot das große Paket genommen. Stand jetzt ist aber meine Entscheidung, ich mache das nicht. Thema Nummer 3, das neue Podcast-Studio von Wayne oder allem anderen, was hier produziert wird. Meine Lieben, in der letzten Ausgabe habe ich ja gefragt, ob sich hier am Sound des Podcasts Wayne irgendwas geändert hat. Das hat den Hintergrund gehabt, dass wir ja das Studio hier umgebaut haben. Wir bedeutet in dem Fall nicht ich, sondern meine Jungs hier, nämlich Bob und Jan, haben dieses Studio hier umgebaut und ist jetzt faktisch, also das Studio ist jetzt faktisch Hybrid-Studio, also du kannst jetzt hier Video aufnehmen, relativ schnell auf Knopfdruck, dass ich mich einfach hinsetzen kann und einfach was aufnehmen kann für YouTube, ohne dass ich viel Arbeit damit habe, nachdem ich mich hier zumindest so ein bisschen eingegroovt habe. Ein bisschen ändert sich hier natürlich in dem Software-Handling ein bisschen was. Dann habe ich hier diesen Podcast-Platz und da ist das Entscheidende, dass wir von einem Richtmikrofon Rode auf ein Shure-Mikrofon umgestiegen sind. Und da war die Frage an euch Tonprofis, hört man das in irgendeiner Form oder war das vorher auch immer schon so? Ich habe mir ja sagen lassen, dass das eigentlich völlig egal ist, weil das immer natürlich an der Mixtur auch liegt, wie diese Stimme aufbereitet wird, die ich jetzt hier durch dieses Mikrofon schicke. Aber ich habe zumindest in den Ohren das Gefühl, dass das immer noch ein ganz guter, satter Sound ist. Und dann habe ich auf der anderen Seite, wenn ihr das Video seht, auf der Wayne-Podcast-Seite, könnt ihr euch ein Video dazu anschauen, habe ich in meinem Rücken ein Soundstudio, wo wir für Videotrailer oder für irgendwelche Produktionen, die wir hier haben, im Zuge von Content-Marketing Sound produzieren. Und das ist jetzt auch alles ein bisschen komplexer, aufgeräumter. Und so ist hier ein multifunktionaler Arbeitsbereich entstanden, wo alle sich irgendwie wiederfinden können, die hier was mit Sound zu tun haben. Und der Podcast ist eben mein Steckenpferd. Ich muss aber sagen, das ist hier alles noch ein bisschen neu für mich. Ich habe vorher einmal mit GarageBand aufgenommen und da war das relativ einfach mit dem Schneiden. Und ich habe jetzt hier natürlich mit Soundprofis zu tun und die haben mich natürlich knallhart in Richtung Ableton geschickt. Und ich habe mich aber auch nicht dagegen gewehrt, weil Ableton natürlich auch ein geiles Programm ist, wenn du zumindest ein Verständnis davon haben willst, wie Mucke produziert wird. Und das wollte ich immer haben. Ich bin irgendwann früher bei anderen Kompositionsprogrammen hängen geblieben, aber Ableton habe ich irgendwie gar nicht so mitgekriegt. Und für mich ist es eigentlich der ideale Anlass, um mal Ableton zu lernen, um dann auch ein bisschen im Mucke produzieren, einfach ein bisschen mitspielen zu können. Das ist immer so noch eine alte Jugendliebe, die ich habe und das würde ich ganz gerne, wenn ich irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit habe, aufleben lassen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals von meinem alten Grafikprogramm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, damals zu Corel und dann zu Photoshop gewechselt bin. Das war auch eine sehr große Umgewöhnung, weil ich noch nie davor mit irgendwelchen Ebenen gearbeitet habe. Aber wenn man sich da erstmal eingruft und das ist so kompatibel zu anderen Grafikern und man spricht dieselbe Sprache, dann hat das einen mega, mega Vorteil. Das heißt, wir sind jetzt hier softwaremäßig wirklich nochmal einen Quantensprung nach oben gegangen und es liegt ja an mir, das zu handeln, weil die anderen Jungs können das hier alles. Aber so ist es halt. Du musst dich mal, oder musst nicht, du kannst dich auf neue Sachen einlassen und kannst denn vielleicht auch für so einen Podcast eine andere Stufe erreichen. Und da habe ich noch eine Menge vor, um das Format irgendwie attraktiver zu machen und interaktiver zu machen und auch so von der Abwechslung ein bisschen besser zu gestalten, als nur auf den Knopf zu drücken und dann einfach loszulabern. Wenn ihr das irgendwie hört, wäre das super. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass die Qualität einfach so cool ist, dass es eigentlich auch gar keinen Unterschied gemacht hat. Meine Lieben, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass wir am letzten Freitag mit der ganzen Agentur zu der Demo All for Klima gegangen sind. All for Klima, All for Klima, alle fürs Klima gegangen sind und da einfach mal ein bisschen Köpfe zeigen wollten. Und meine Erfahrung dazu, würde ich das normal machen, würde ich das nicht normal machen, will ich euch jetzt hier gleich schildern. Alle, die mir auf Facebook so ein bisschen folgen, die werden ja gesehen haben, dass wir am letzten Freitag bei der Alle fürs Klima-Demo waren und nicht nur ich alleine, sondern ich mit meiner ganzen Agentur. Danke nochmal an die Katja da draußen, die mich eigentlich so ein bisschen erst darauf hingewiesen hat, dass das so eine Denkoption ist. Manchmal braucht man ja diesen Arschtritt, um irgendwie ein bisschen was zu bewegen. Und ich will noch ein bisschen eine Reflexion machen zu diesem Moment. Ich gehe mit meiner Agentur und mit meinen Mitarbeitern auf eine Demonstration. Das ist nämlich nicht einfach nur so sachlich, sondern da passiert zumindest bei mir immer ein bisschen was. Und vielleicht bringt euch das ja für die Zukunft auch ein bisschen weiter oder ihr habt ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Also, wir sind an dem Freitag dahin gegangen, weil ich persönlich die Entscheidung getroffen habe, dass meine Agentur da kopfmäßig hin sollte, weil gleichzeitig das Klimakabinett der Bundesregierung getagt hat und ich schon der Meinung bin, dass ich erwarten kann von meiner politischen Führung, dass ich in bestimmten sinnvollen Sachen auch zu Sachen gezwungen werde. Das betrifft Plastiktüten, das betrifft aber auch bestimmte Sachen wie der Zertifikatehandel im Klimaschutzbereich. Da werde ich als kleiner Typ jetzt hier nicht so viel reißen können, sondern ich erwarte von der Bundesregierung, dass die entsprechende Weichen stellen und mich auch zwingen, als Bürger in die richtige Richtung zu rennen. Dass dann man über Richtungen streiten kann, ist egal, aber ich erhoffe einfach, dass die Vision identisch ist zu meiner und dass das klar ist, dass man in eine bestimmte Richtung marschiert. Und das wird sich mehr bewegen, wenn die Bundesregierung das Gefühl hat, dass sehr viele Leute auf der Straße sind und wenn ich da alleine hingehe, sind vielleicht 9 weniger auf der Straße. Also am Ende geht es in meiner Betrachtungsweise da um Köpfe und diese Köpfe wollte ich ganz gerne auf die Straße stellen und ich habe das hier jedem freigestellt, in der Agentur dahin zu gehen und wir sind aber dann, weil alle natürlich auch ja für den Klimaschutz sind, gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, jetzt auf diese Demonstration zu gehen. Und dann ist auf der Demonstration was passiert, was ich so noch nie erlebt habe und da kommt jetzt noch eine Information, muss ich dir geben, damit du das auch verstehst. Ich war 27 Jahre Polizist, das heißt, ich habe immer Demonstrationen von der anderen Seite erlebt, habe die also geschützt und habe mir die Veranstaltung zwar auch angeguckt, aber mich nie so richtig tief mit den Themen beschäftigt, außer ich hatte Langeweile. Das ist manchmal, wenn du rumstehst als Polizist, leider auch der Fall, muss man ehrlicherweise sagen. Dann habe ich manchmal was mitgekriegt, aber manche Sachen haben mich damals in dem jugendlichen Alter auch noch nicht so richtig interessiert. Das heißt, jetzt hat sich das ja so ein bisschen gedreht. Ich bin nicht mehr bei der Polizei, sondern ich gehe auf eine Demonstration und will da für etwas demonstrieren, was ja ein Grundrecht ist, was fantastisch ist und was uns das Grundgesetz bietet. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das geschützt wird in Deutschland. Jetzt bin ich aber da und es gibt ja für jede Demonstration einen Veranstalter. Und in dem Fall war das eben Friday for Future. Und die bestimmen darüber, wer auf die Bühne kommt. Da gab es also am Brandenburger Tor eine große Bühne und da war der erste Redner zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen, der so ein bisschen ein paar Statements gesagt hat. Und das war auch alles total richtig, weil alles in Richtung Klimaschutz ging. Und dann kamen viele Redner, die einfach wieder das ganze linke Repertoire rausgeholt haben. Dann war ich plötzlich dafür, dass die Grenzen offen sind. Da war ich plötzlich für Frauenrechte, da war ich plötzlich für Schwulen- und Lesbenrechte und ich war plötzlich für alles. Und damit will ich jetzt nochmal eins klarstellen. Es geht nicht darum, dass ich bestimmte andere Themen da nicht hätte unterstützen wollen. Aber es geht darum, dass ich nicht instrumentalisiert werden will und auch nicht meine Mitarbeiter zu Themen, um die es da in dem Moment überhaupt nicht ging. Weil die können gar nicht wissen, ob ich für Schwulenrechte bin oder für offene Grenzen bin oder sonst irgendwelche Sachen, sondern es ging da um Klimaschutz. Und ich stand da mit sehr vielen anderen Leuten und habe in die Runde geguckt und die waren alle sehr verwundert, dass wir plötzlich ja für andere Sachen sind, als es eigentlich Kern der Demonstration war. Und das fand ich sehr befremdlich und das wird auch dazu führen, dass ich so eine Demonstration, wenn es nicht wieder so einen Peakpoint gibt, einfach meiden werde, weil ich das überhaupt nicht mag, wenn das so instrumentalisiert wird. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, wenn ich da an die Jugend denke, dass das so in diese Richtung geht. Muss aber auch dazu sagen, und das ist genau dasselbe, wie es jetzt hier so bei Schnell und Hektisch Reich zum Beispiel gab, ich glaube, dass die Jugend von heute auch Fehler machen muss. Die können nicht da entscheiden, wenn sie auf der Demonstration sind, was das jetzt, ist das jetzt meine politische Linie oder nicht? Und ich habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt. Da sind sehr, sehr viele Schüler gewesen, die noch gar nicht eine Lebenserfahrung haben können, um eine konkrete politische Meinung auszubilden, sondern die haben jetzt die politische Meinung, die sie cool finden Und im Laufe der Zeit wird sich dann zeigen, ob das die politische Meinung ist, die cool ist oder wo sich noch was ändert, weil sie eben merken, dass da in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext irgendwas nicht so richtig hinhaut. Und diese Lernphase muss man den Leuten auch zugestehen. Da muss man nicht sagen, ihr müsst jetzt mehr konservativ sein, sondern die haben halt da angefangen. Das ist halt eine Bewegung, die sehr viel Schüler akquiriert und das macht doch Sinn irgendwie, dass die das machen können. Genauso wie Leute, die im Suhr-Universum unterwegs sind, jetzt vielleicht auch Kurse für 5000 Euro einbuchen und hinterher merken, oh, das funktioniert ja alles gar nicht so richtig. Ich habe jetzt 5000 Euro richtig in den Sand gesetzt. Dann haben die doch was gelernt. Und das ist so wie mit der Herdplatte. Da lege ich meine Hand drauf und dann passiert was, nämlich Aua. Und da habe ich eben 5000 Euro verloren. Und dieses Lernen, das ist eben vielleicht Lernen in einer digitalen Welt, die sich total verändert. Und ich glaube, das muss eben auch sein. Deswegen bin ich da überhaupt nicht skeptisch. Ich fühlte mich persönlich ausgenutzt und deswegen werde ich das bei so einer Veranstaltung für mich zumindest begrenzen und jetzt nicht hier jeden Freitag auf der Straße stehen, um das zu unterstützen. Fand ich ein bisschen zu strange. Dann gab es aber noch eine andere Perspektive und das war die Perspektive, dass wenn du mit deinen Mitarbeitern auf so eine Demonstration gehst und alle abgenickt haben, du trotzdem im Laufe der Unterhaltung merkst, wo jeder so im Bereich des Klimaschutzes so zu finden ist. Und auch wenn es um die anderen Themen geht, die da besprochen wurden, merkst du plötzlich, hey, da hat ja der eine Mitarbeiter die Meinung und der andere Mitarbeiter die Meinung und das muss überhaupt nicht schlecht sein, aber du lernst als Chef einfach, was die Meinung von den anderen sind. Und auch die Mitarbeiter untereinander lernen auch noch was von sich. Das war mal eine Perspektive, die hatte man sonst gar nicht. Und deswegen fand ich das so als Team-Event wirklich, wirklich passend, super eigentlich. Und sowas würde ich eher machen, wo so eine Sachen wieder rausgekitzelt werden, um was von den anderen zu lernen. Nur darum geht es, wenn man ein ordentliches, wertebasiertes Arbeitsklima in einer Agentur haben will. Und da achte ich mittlerweile sehr, sehr stark drauf, nachdem ich da auch einige unternehmerische Fehler gemacht habe, ist mir das im Kern sehr, sehr wichtig. So, das wollte ich dir einfach nochmal mitgeben und auch noch eine Erfahrung will ich dir noch mitgeben, weil du das vielleicht auch mitbekommen hast. Ich habe ja die Entscheidung für mich getroffen, das zum Thema kleine Schritte, mir ein E-Bike zu holen, weil ich den Weg von, ich glaube, knapp 10 Kilometer, die ich von meinem Zuhause zur Arbeit zurückzulegen habe, zumindest an schönen Wettertagen, weil ich jetzt nicht durch den Regen fahren will, mit dem Fahrrad zurücklegen will. Und zu diesem Zweck habe ich mir ein E-Bike gekauft oder wollte mir ein E-Bike kaufen. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion anfangen, warum E-Bike und warum fährst du nicht einfach so mit dem Fahrrad. Das ist verflucht nochmal meine Entscheidung. Und es sind halt ein paar Parameter, die mich daran stören, mich aufs Fahrrad zu setzen. Und dazu gehört mit Sicherheit auch, dass ich nicht verschwitzt auf Arbeit sein will und hier keine Dusche habe. Und das bei meinem Fitnessgrad, den ich jetzt hier habe, passiert das in jedem Fall. Und das ist der Hintergrund dazu, aber die Entscheidung treffe ich immer noch nach meinen Maßstäben alleine. Deswegen finde ich so eine Diskussion auf Facebook immer total unerträglich, wenn die Leute mir unterstellen wollen, ich müsste ja jetzt auch noch den Schritt machen. Nein, ich mache jetzt den Schritt, der für mich möglich ist und das heißt E-Bike. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich wollte hinaus, dass ich ja jetzt vielleicht nicht 3000 Euro einfach investieren wollte, egal ob Firmengelder oder privat, um ein E-Bike zu kaufen, sondern man probiert ja, zumindest ich probiere, ein bisschen Liquidität zu schonen und habe probiert, das über Leasing zu machen. Und musste auch da in dem Bereich eine ganze Menge lernen, weil Leasing im Fahrradbereich zwei Sachen beinhaltet. Es ist nicht so einfach, wie ein Auto zu kaufen und da prallten jetzt so E-Mobilität mit Autokauf mal so richtig aufeinander. Das heißt, es ist viel attraktiver gewesen, zumindest im ersten Angriff, ein Auto zu finanzieren zumindest, als ein Fahrrad zu leasen oder ein Auto zu leasen oder ein Fahrrad zu leasen. Das war beim Fahrrad extrem schwer. Ich war hier beim Fahrradstadler in Berlin und die haben mir gleich gesagt, okay, da musst du mal 7 Wochen warten, wenn du von Jobrad irgendwie ein Angebot haben willst. Und das fand ich ziemlich albern, weil das Fahrrad stand direkt vor meiner Nase. Ich hätte es gekauft und muss jetzt 7 Wochen auf einen Antrag warten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Und ich habe es mir auch mal durchrechnen lassen. Das ist noch nicht mal so, dass ich wie beim Auto eine 0% Finanzierung kriege, sondern das ist auch noch so, dass ich in 3 Jahren 240 Euro Zinsen bezahle. Das heißt, aus dieser Ökoindustrie entsteht auch eine ziemliche Cash-Cow, muss ich mal sagen, weil das halt so en vogue ist, dass bestimmte Marken hochgetrieben werden und die dann immer noch eine Rendite von, weiß ich, 8% im Jahr irgendwie auf ihre Gelder bekommen. Und da wurde mir noch klar, ja, da wird dann plötzlich noch Rendite gemacht. in einem Markt, der eigentlich bei 0% ist. Und da war ich relativ frustriert, bin da auch rausgegangen und bin dann zum nächsten Fahrradladen gegangen und habe dann irgendwie dieses Problem, habe mich da richtig ausgewirkt. Und dann hat der Verkäufer zu mir gesagt, ja, dann finanzieren Sie doch einfach, ist doch viel einfacher. Und da habe ich gesagt, und dann muss ich auch 7 Wochen warten oder wie? Und da hat er gesagt, nein, gehen einfach hier hin, wenn wir unter 3.000 Euro bleiben und Sie machen das über die Firma, brauchen wir nicht mal eine BWA von Ihnen. Und dann haben Sie in 10 Minuten hier, wie im Autohaus, einfach eine Zusage, grüne Ampel oder rote Ampel, und dann können Sie das Fahrrad mitnehmen. Und so war es am Ende des Tages auch, dass ich genau das gemacht habe. Das Fahrrad ist vorbereitet worden, ich habe am nächsten Tag diese komische Auskunft da gemacht, habe eine grüne Ampel bekommen, habe das Fahrrad mitgenommen, bang. Fertig. 0% Finanzierung, muss ich noch dazu sagen. 36 Monate zahle ich jetzt für ein 3.000 Euro Rad, ich glaube 82 Euro im Monat. Das ist mein Beitrag, ein kleiner Schritt in Richtung Umweltschutz. Und wenn du darüber nachdenkst, vielleicht so ein Fahrrad zu leasen oder zu finanzieren, kannst du dich einfach bei mir melden. Denk einfach daran, gibt nicht nur Jobrad da draußen, auch wenn sehr viele Leute aus meinem Bubble mir das vorgeschlagen haben, sondern es gibt eben auch noch die normale Finanzierung, die sogar noch den Vorteil hat, dass du die Vorsteuer direkt ziehen kannst und das andere eben nur irgendwie splitten musst über die Jahre. Wo das interessant wird, und da gebe ich vielleicht Jobrad dann recht, und da wird es dann vielleicht auch tragend, wenn du das als Mehrleistung zum Gehalt irgendwie deinen Mitarbeitern anbietest und als geldwerten Vorteil irgendwie verrechnest in dem im Unternehmen, dann ist das über Leasing sicherlich besser, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin kein Steuerberater, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie besser funktioniert. Wenn das auch nicht funktioniert und du hast richtig Ahnung davon, dann schreib es doch mal in die Kommentare. Würde ich ganz gerne echt mal wissen, weil dann ist es wirklich eigentlich nur ein neues Renditemodell für irgendwelche Leute, die da draußen zu viel Geld haben, für die Kreditleute. Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht es vielleicht Sinn, auch dann 8 Wochen auf das Ergebnis zu warten. War zumindest sehr interessant. Vielleicht war da was für dich Informatives mit bei. Ja, wie in den letzten 3 Ausgaben auch, haben wir wieder hier einen Werbepartner, und das ist wieder mal Ahrefs, ein Link-Building- und Controlling-Tool, was wir hier in der Agentur Sumago schon seit vielen Jahren benutzen und sehr, sehr zufrieden damit sind. Ich habe in den letzten Ausgaben ja immer so ein paar Features rausgestellt, die für meine Begriffe sehr, sehr tragend sind für das Tool und was wir hier sehr stark benutzen. Sei nochmal darauf hingewiesen, dass da ein Zusatztool neben den Link-Geschichten auch drin ist, wo du zum Beispiel sehen kannst, wie viel Suchvolumen auf einem bestimmten Keyword ist und wie sich dann dieses Keyword auch verteilt, dieses Suchvolumen verteilt auf Paid oder auf Organic. Und daraus kannst du ganz gut ableiten, wie viel Möglichkeit du eigentlich hast, Traffic zu erzeugen. Und da kann dann manchmal eben die Entscheidung rauskommen, okay, ich optimiere lieber ein anderes Keyword, weil ich halt überhaupt nicht sichtbar bin in diesem Keyword, wenn ich da irgendwie rangehe. Und in dieser Ausgabe will ich auch noch einen weiteren Vorteil dir erklären, den du mit so einem Tools machen kannst, eben auch mit Ahrefs machen kannst. Und das ist die Kontrolle der eingehenden Links auf deiner URL, die broken sind. Also es passiert ja im Laufe eines Webmaster-Lebens sicherlich, dass du entweder Links gekauft hast oder Links organisch entstanden sind. Und dann sind die ja auf eine bestimmte URL, entweder auf deine Domain oder auf eine bestimmte URL deiner Domain gerichtet. Und irgendwann im Laufe des Betriebs kann es eben mal passieren, dass du bestimmte Seiten löscht und nicht gesehen hast, dass da irgendwelche Links von außen auf diese Domain raufgegangen sind oder dass du irgendwelche administrativen Sachen gemacht hast, irgendwelche Plugins entfernt hast in WordPress oder auf deiner Engine, auf der irgendwas läuft. Und dann kann es schon passieren, dass irgendwelche Links, die von extern kommen, ins Leere laufen und da 404er erzeugen, die dann natürlich nicht weitergeroutet werden und nirgendwo so richtig ankommen. Im schlimmsten Fall wird die Seite irgendwann aus dem Index entfernt und wird dann Google wird die faktisch als nicht mehr existent einstufen. Und um das zu verhindern, solltest du regelmäßig Broken Link Reports über Ahrefs eben auch durchführen, um das eben zu verhindern, dass bestimmte Links einfach ins Nirvana abflattern, weil diese Zielseiten nicht mehr da sind. Und das ist ein Toolbereich, den wir sehr oft und intensiv nutzen. Und das wollte ich dir einfach nochmal ans Herz legen. Wenn du Ahrefs mal testen willst, kannst du das relativ unverbindlich machen. Geh einfach auf die Seite ahrefs.com und mach da einen freien, 30 Tage Trial, den du da durchführen kannst. Du kannst mir gerne mal dein Feedback geben. Kann dir auch gerne ein bisschen helfen, wenn du ein paar Fragen dazu hast, zumindest in dieser freien Phase. We go on and on and on. Ja, Ja, dann machen wir einfach weiter. Es geht hier weiter mit den Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
So, im Blog-Themen-Teil habe ich jetzt drei Themen für euch zusammengetragen, die mich in den letzten zwei Wochen, die ich gefunden habe, die mich aber auch sehr beschäftigt haben, weil es wirklich, also bei Google passiert echt eine ganze Menge. Also es gab ja viele Monate des Stillstands und aktuell passiert unheimlich viel und alle SEOs und SEO-Experten, mit denen ich spreche, die sind relativ ratlos, was das überhaupt alles soll. Und ich glaube, das ist so eigentlich der tragende Tenor, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, wo Google eigentlich so richtig hin will, weil du auch nicht verstehst, welche Core-Updates oder welche Veränderungen jetzt für welchen Zweck gemacht sind. Google weiß mit Sicherheit, wo es hingeht und ein paar Eingeweihte werden es auch wissen. Für mich erschließt sich die ganze Logik noch nicht so richtig. Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon besprochen, dass Google ja eine Auszeichnung der Links verändert hat. Das heißt, du kannst da jetzt irgendwie werbliche Links noch auszeichnen. Du kannst grundsätzlich nur Follow weiterhin auszeichnen. Du kannst es auch kombinieren. Du kannst aber auch User-Generated Content auszeichnen. Für was das alles gut sein soll und ob das überhaupt jemals in die Möglichkeit gerät, dass bestimmte Webmaster jetzt diese Mehrarbeit sich machen, um diese Auszeichnung einzupflegen. So what? Ich glaube, das wird sich so im Laufe der Zeit zeigen, dass Google einfach sowas macht, glaube ich jetzt auch nicht. Es hat sich aber in den letzten zwei Wochen schon wieder was geändert und das ist eine Sache, die ich auch noch nicht so richtig schnalle, wo ich aber so langsam dahinter komme, weil ich ja zum Beispiel auch andere Podcasts höre und auch in dem Podcast von Carsten Hinrichs und Martin Missfeld war das letzte Mal ein Thema, nämlich die Snippet-Steuerung bei Google, die Google Ende Oktober umsetzen will. Ihr wisst ja, dass wenn du eine Seite optimierst, dann hast du die Möglichkeit, den Titel entsprechend zu optimieren nach SEO-Kriterien und du hast die Möglichkeit, die Description, also die Beschreibung der Seite, selbst einzuführen und selbst zu optimieren. Im Idealfall hast du volle Kontrolle über die Steuerung dieses Snippets und Google spielt dieses Snippet auch aus. Nach der alten Möglichkeit gab es immer die Möglichkeit, Google zu sagen, ich will nicht, dass dieses Snippet gezeigt wird. Das war dann so ein No-Snippet-Attribut und dann hat Google eben darauf verzichtet, das Snippet auszuspielen. Das hat natürlich eigentlich gar keinen Vorteil, würde ich mal sagen. Also wenn da Scheiße drin steht, hat es vielleicht einen Vorteil, aber ich nehme mir ja Sichtbarkeit innerhalb der SERPs und deswegen hat es für mich eigentlich überhaupt gar keine Logik, das Snippet rauszunehmen, es sei denn, Google nimmt da irgendwelchen Mist von deiner Seite und das Snippet ist nur nach Googles Kriterien interessant, aber nach deinen Kriterien nicht, dann könnte ich es mir vorstellen, aber dadurch, dass du nur dann eine Zeile hast faktisch, macht es für mich eigentlich gar keinen Sinn, das zu entfernen. Das war aber schon vorher da. Was jetzt dazu kommen soll Ende Oktober, sind eben Möglichkeiten, bestimmte Textpassagen, wo Google, also ich hatte jetzt gar nicht weitergeredet. Also du kannst dieses Snippet für dich bauen und Google nimmt das dann. In vielen Fällen ist es aber so, dass Google Scheiß auf dein kreiertes, auf deine kreierte Description gibt und eine eigene Description zusammenbaut auf Basis von dem Inhalt, den Google auf deiner Seite gefunden hat. Da ist Google sehr kreativ und will damit natürlich die CTR nach oben treiben, um nicht dich zu ärgern, sondern um den User zufriedenzustellen. Und das muss aber nicht immer der Fall sein. Also zumindest das Snippet, was da rauskommt, muss nicht immer dementsprechend, was du haben willst. Wenn du zum Beispiel eine Fragestellung beackerst auf deinem Seiteninhalt, wo du eigentlich einen Titel schreibst, wo die Frage nochmal formuliert wird und eigentlich im Inhalt die Lösung steht, du aber eine Description oder du auch eine Description selbst vorgefertigt hast, die auch noch auf die Lösung auf deiner Seite hinweist, dann ist alles gut. Aber wenn Google jetzt hergeht und das Snippet von dir, also die Description von dir einfach wegschmeißt und einen eigenen Inhalt generiert, dann könnte es ja sein, dass sie die Antwort mit in die Description packen, die sie ausliefern. Und dann hat der User ja überhaupt gar keinen Grund mehr, auf den Link zu klicken und zu der Seite zu gehen, weil die Antwort ja schon in der Description hat. Und das will Google natürlich in irgendeiner Form verhindern. Das ist zumindest die Perspektive, die ich darauf habe, mit meinem Webmaster-Blick jetzt. Und will dir eine Möglichkeit an die Hand geben, das zu verhindern. Das heißt, du kannst mit bestimmten Klammerattributen sagen, okay, Google, diesen Teil des Inhalts, den sollst du nicht benutzen, um deine Description zu bauen. Das hat sicherlich einen gewissen Sinn. Damit können aber zum Beispiel, und böse Zungen meinen ja auch, dass das eigentlich nichts damit zu tun hat, dass die Snippets besser gesteuert werden können, sondern Verlage, die ja gegen Google klagen, haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, bestimmte Inhalte soll Google eben gar nicht anzeigen, weil das ja Teile von Inhalt sind, die faktisch rausgeklaut werden aus dem Seitenuniversum hin ins Google-Universum. Und das wollten die Verlage halt nicht mehr. Und damit haben die jetzt eine Möglichkeit, diesen Inhalt ein bisschen zu steuern. Das ist zumindest, glaube ich, die große Philosophie, weil Google sich sagt, okay, ihr Verlage, ihr wollt Milliarden von uns haben, die geben wir euch nicht, sondern wir geben euch die Möglichkeit, uns zu sagen, was wir nehmen dürfen und was nicht. Und wenn ihr das nicht macht, und das wird in vielen Fällen der Fall sein, dann nehmen wir die Sachen halt weiter. Aber vor Gericht kannst du mal sagen, hey, wir haben euch die Möglichkeit gegeben und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr uns auch nicht verklagen. Das ist eine Möglichkeit. Ihr habt aber auch noch ein paar andere Parameter, die ihr benutzen könnt. Da ist zum Beispiel Max Snippet, wo ihr Max Snippet, geiler Name, wo ihr die Textlänge der Description nochmal bestimmen könnt in Zeichen. Da ist für mich zum Beispiel die Frage, ich habe damit jetzt überhaupt noch nicht gespielt. Ich gehe gerade in meinem Kopf so ein bisschen durch, was man da machen könnte. Es gab ja mal die Phase, wo die Description doppelt so lang war wie aktuell. Und jetzt könnte es ja sein, dass ich mit dem Modell auch Google sagen kann, hey, ich will halt mehr Inhalt in meinem Snippet haben, weil ich die maximale Länge festlegen kann, vielleicht bis zu einem gewissen Höchstwert. Das müsste man mal testen, weil dann könnte man natürlich wieder mehr Sichtbarkeit in den SERPs erzeugen. Damit muss man mal spielen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man einfach nur, dass das dafür gedacht ist, dass die Description einfach zu verkürzen. Aber könnt ihr gerne mal spielen oder wir spielen mal und dann werde ich das hier im Endeffekt hier auch mit reinrollen. Dann gibt es Video-Preview noch in der Dauer, in Sekunden, die du noch angeben könntest. Und es gibt auch noch ein maximales, also eine Image-Größe, die du noch steuern kannst für das Snippet in Mobile, wo du sagen kannst, ob du gar kein Image haben willst, ob du ein Standard-Image ausliefern willst, in der Größe Standard, oder ob es in Large ausgespielt werden soll, also in Groß. Damit gibt dir Google ein paar Möglichkeiten zu spielen. Zwei Sachen, die mir nur eingefallen sind, waren eben die Verlängerung vielleicht der Description über dieses Max-Snippet-Attribut oder vielleicht auch die Möglichkeit, die Attribute oder die Tags so zu benutzen, dass ich den ganzen Inhalt, den Google nicht benutzen soll oder dass ich Google sage mit diesen Attributen, okay, du darfst diesen ganzen Inhalt meiner Seite nicht benutzen. Und dann wäre mal interessant zu gucken, ob sie dann vielleicht, wenn ich alles andere ausklammere oder verbiete, doch wieder die Description nehmen, die ich eingereicht habe. Und vielleicht kann man Google dazu zwingen, eben doch meine Description zu nehmen, weil da wäre ich ein Riesenfan von. Ich möchte es gerne unter Kontrolle haben und ich möchte nicht, dass Google das unter Kontrolle hat. Dann weiter in diesem ganzen Google-Universum. Es gab ja im September wieder ein Core-Update. Und jetzt ist es ja so, dass anscheinend es mal wieder eine schöne Regelmäßigkeit gibt. Also ich bin schon so lange in dem Bereich unterwegs, dass es ja eigentlich bei Google immer irgendwelche Abläufe gab, wo nach bestimmten Monaten bestimmte Werte ausgeliefert wurden. Also damals ein schönes Beispiel war der PageRank. Der ist auch in einer bestimmten Taktfolge ausgeliefert worden, zumindest der nach außen ausgespielt wurde. Und da hat sich irgendwie die ganze SEO-Gemeinde darauf gefreut, dass immer dieser Wert ausgeliefert wird, weil der so ein bisschen signalisiert hat, hey, du hast eine gute Arbeit geleistet oder du hast eine schlechte Arbeit geleistet. Dann war eine Weile gar nichts. Und jetzt ist mittlerweile so, dass Google vierteljährlich immer so ein Core-Update macht. Und die Frage ist ja dahinter, was ist das jetzt eigentlich für ein Update? Wenn ich mir die Verläufe angucke, greifen die sehr, sehr massiv in bestimmte Sichtbarkeitstrends ein oder in bestimmte Sichtbarkeit von Domains ein, die dann immer wieder im vierteljährlichen Tonus mal so ausgelegt werden, mal so ausgelegt werden. Es könnte sein, das haben ja manche Webmaster oder manche SEOs auch gemutmaßt, dass das jetzt ein Update ist, wo die Datenbestände, die Google hat, die sie aber nicht immer live einspielen können, einmal jetzt wirklich noch in den Index reingeben und es dadurch zu diesen massiven Veränderungen kommt, die sonst vielleicht so mit einem Verlauf aussehen würden, die dann aber dann bei der Sichtbarkeit zu so einen echten Gaps oder so Sprüngen nach oben irgendwie führen. Und das ist natürlich, das ist relativ schwierig, weil du eigentlich, also SEO ist zurzeit wie so ein Stück Kernseife. Man weiß eigentlich vom Gefühl her, dass eine bestimmte Klasse von Inhalten und eine bestimmte Zufriedenheit von Usern dazu führt, dass du eine gute Entwicklung hast. Das ist aber nicht bei allen so. Also für mich sind schöne Beispiele eben die Domain, habe ich schon ein paar Mal gesagt, von Martin Missfeld, die sehr stark abgestraft wurde. Das ist zum Beispiel eine Blutwert.net, die ist sehr stark von einem sehr hohen Peak dann runtergerissen worden auf unter einen Sichtbarkeitspunkt. Und dann gibt es andere Domains, die dann irgendwie im Laufe der anderen Core-Updates, ich glaube im Juni-Update, hat es dann den Olaf Kopp erwischt mit seinem SEM Deutschland, einer Agenturseite, wo er seit Jahren wirklich beneidenswerten, hochklassigen Content schreibt und das nie eine großartige Wertschätzung von Google erfahren hat. Die ist zum Beispiel im Juli-Update extrem nach oben gegangen und hat sich, glaube ich, jetzt verdoppelt. Und das zeigt eigentlich, dass da genau der Hebel darin liegt. Die Frage ist nur, das kann im nächsten Turnus schon wieder ganz anders sein. Zurzeit, wenn du dir sehr viele Charts, Sichtbarkeitscharts anguckst von Domains, dann geht das mit den Updates immer hoch, immer runter. Und du weißt zurzeit überhaupt gar nicht, was du so richtig umsetzen sollst, weil du die Schwerpunkte auch gar nicht so richtig kennst. Und daran krankt aktuell so ein bisschen die SEO-Welt. Und ich will es jetzt gar nicht, ich will gar nicht erklären, was da passiert ist jetzt irgendwie und was Google da wirklich macht, weil ich bin der Meinung, dass, also ich habe meine eigene Meinung dazu, ein paar, also nicht ein paar Erkenntnisse, sondern ein paar Denkrichtungen, in die ich gehe. Und eine große Denkrichtung hat was mit Entitäten zu tun und mit diesem ganzen Thema EAT, habe ich hier schon mal besprochen. Das wird aber nicht der einzige Hebel sein, sondern wenn ich mir teilweise Veränderungen und Linkverläufe angucke, und da ist wieder ein schöner Verweis auf Ahrefs zum Beispiel, dann korrelieren die zum Beispiel oftmals miteinander. Das heißt, wenn im Linkprofil was passiert ist, dann sind die Auswirkungen in der Sichtbarkeit relativ stark. Das sind nur so ein paar Blickrichtungen, aber im Kern weiß aktuell keiner so richtig, was Google da eigentlich im Hintergrund macht. Und das ist jetzt scheiße, weil es natürlich Unsicherheit schafft. Was machst du jetzt in einer SEO-Agentur, wenn du mit einem Kunden auf eine Erfolgsspur gehen kannst, wo die Erfolgsspur alle Vierteljahre sich ändert und mal hochgeht, mal runtergeht und du nicht so richtig eigentlich Zufriedenheit erzeugen kannst, weil das ja gar nicht mehr von deiner Arbeit abhängig ist, sondern das eigentlich von dem abhängig ist, was Google da macht. Und aktuell habe ich das Gefühl, Google testet, um hoffentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich irgendwas Konstantes ausspielen zu können. Das ist aber aktuell nicht der Fall. Und das hat für Agenturen ist ein Riesenproblem, zumindest bei den Leuten, die jetzt zu Agenturen kommen mit Ahnung. Bei Leuten, die keine Ahnung haben da draußen, ich glaube, die können sich immer noch auf die Agenturen verlassen, dass die probieren, an dem Inhalt so zu bauen und an der Struktur und an der technischen Umsetzung oder Optimierung der Seite, dass die nach den gängigen Standards, die wir so im Kopf haben als SEO-Experten, dass die da in die Richtung optimiert ist. Wenn du aber Kunden hast, die schon ein bisschen Ahnung von dem Thema haben oder die sich direkt an die auch sich vielleicht Sichtbarkeitsindizes eingekauft haben, wie jetzt ein Systrix zum Beispiel, und darauf schielen, dann werten die dich natürlich als KPI ganz knallhart an dieser Sichtbarkeit, weil das ja auch jahrelang so geschult worden ist. Und da ist es natürlich sehr, sehr beratungsintensiv, würde ich jetzt mal leichtfertig sagen, denen immer wieder zu erklären, warum es jetzt mal hoch und mal runter geht. Und das ist leider in vielen Projekten, die ich sehe, der Fall. Und auch bei den Projekten, die ich teilweise von anderen Agenturen verfolge, wo das zumindest sichtbar ist, die haben alle dasselbe Leid. Und dazu kommt natürlich noch das Leid, dass der EuGH auch am 1. Oktober jetzt einen Beschluss zu den Cookies rausgegeben hat, was Cookies extrem torpediert und da auch bei Agenturen, die zumindest sehr stark auf dem SEA-Geschäft sitzen, zu extremen Veränderungen führen wird. Also das Problem ist, dass mit dieser Veränderung aktuell in der Agenturlandschaft also ein Riesenrütteln ist. Und das ist ein Problem, was da draußen nicht so richtig thematisiert wird. Das würde ich aber hier ganz gerne thematisieren, weil es, glaube ich, ein extremer Fakt ist, dass da draußen sich was tut. Und ich bin gespannt, wie die Agenturen sich da ausrichten. Ich bin aber auch gespannt, wie ich mich ausrichte, weil ich habe auch noch nicht so richtig die Antwort, weil man ja immer hofft, okay, Google kommt wieder auf den Pfad zurück. Weil was ich nicht glaube, ist, dass die das nur machen, um jetzt Optimierungsagenturen irgendwie auf Distanz zu halten, sondern die machen irgendwas im Hintergrund, was anscheinend noch nicht so richtig funktioniert. Und da sind wir wieder im Bereich Entitäten. Ich glaube, da wollen sie hin, da spielen sie auch mit. Aber sie kriegen es noch nicht so richtig hin. Diese ganze Geschichte von Eat und ja, Trust und irgendwelche ja, Identifizierungsmöglichkeiten für Autoritäten, das muss ja irgendwo herkommen. Und über irgendeinen Weg generieren die das und die Werte scheinen aber noch nicht so richtig zu funktionieren. Das Problem ist nur, dass die das ja noch nie so richtig ausgespielt haben, um also direkt in die Breite ausgespielt haben, sondern eigentlich immer in kleinen, geschlossenen Feldversuchen irgendwie abgefeuert haben. Das heißt, du warst vielleicht in der Gruppe drin, der Versuchskaninchen, hast das aber nachher nicht ausgespielt bekommen, weil es auf alle natürlich total verwässert. Jetzt ist es aber so, dass es auf einmal ausgerollt wird und du dann vor dem Scherbenhaufen oder vor dem Yip-Yay-Hey stehst. Und das macht die ganze Branche so ein bisschen unsicherer. Da würde ich unheimlich gerne mal Feedback von dir bekommen. Wie ist das bei SEO-Agenturen, bei organischem Traffic? Wie geht ihr damit um, dass ihr jetzt diese Schwankungen da drin habt? Und mich würde natürlich auch mal interessieren, wenn ihr jetzt SEA-Agentur seid, was macht ihr mit dem Thema Tracking und mit dem Thema Cookies? Das ist ja desaströs für viele Agenturen. Und ich bin echt froh, dass wir hier einen ganz mickrigen SEA-Anteil haben in der Agentur, weil das finde ich echt übel. Okay, und dann habe ich noch einen Post gefunden auf Basic Thinking. Die haben sich mal Gedanken darüber gemacht, was in der Digitalwirtschaft so verdient wird. Und da haben die ja Zahlen zusammengetragen mit Gehalt.de zusammen. Und das war ganz interessant, dass SEOs relativ weit hinten eigentlich auf dieser Nahrungskette stehen. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass da SEO-Manager irgendwie betrachtet wurden. Und da hat sich der Begriff so ein bisschen gewandelt, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne ja noch Zeiten, wo SEOs entstanden sind, die wirklich strategisch gut gearbeitet haben, die Strategien auch mit Unternehmerblick irgendwie ausarbeiten konnten. Da hat sich aber eine Menge gedreht, muss man fairerweise sagen, sondern es gibt sehr viele Arbeiter im Bereich SEO, die ja gut Bescheid wissen über Technik, die gut Bescheid wissen über Linkbuilding, die gut Bescheid wissen, wie man jetzt Snippets baut oder bestimmte andere Einzelteile, aber die das große, ganze Unternehmerische halt noch nicht sehen. Und ich spreche jetzt noch nicht mal von dem Bereich der Personalführung. Und die werden auch gebraucht. Also du musst ja bestimmte operative Arbeiten durch Leute machen lassen, die zwar verstehen, was sie da machen, aber die müssen nicht dieses große Ganze jetzt irgendwie im Blick haben. Und das hat sich halt verändert. Wir haben früher gesagt, dass die SEOs wirklich gutes Geld verdienen. Und da würde ich jetzt mal so sagen, dass SEOs, ja so, also nach dem Wertesystem, was ich jetzt hier habe, schon so im Bereich zwischen 60 und vielleicht 200.000 Euro verdienen. Je nachdem, auf welchem Level sie eingesetzt werden, in welcher Agenturgröße sie eingesetzt werden, in welcher Stadt sie eingesetzt werden und mit welcher Expertise und ganz, ganz wichtig, mit welcher Erfahrung und mit welcher Personalführungsfähigkeit sie auch in das Thema reinkommen. Also ich glaube, der größte Schlüssel im SEO-Bereich ist, komplexe Themen abzufiltern, Gesamtstrategien auszuarbeiten, speziell aus dem SEO heraus, vielleicht fürs Content-Marketing, aber auch abgeleitet fürs SEA, also einen guten Range über die ganzen Marketing-Themen zu haben, das strategisch umsetzen zu können und dann noch die Fähigkeit zu haben, Personal zu führen. Das katapultiert dich, glaube ich, in eine bestimmte Richtung. Alter spielt, glaube ich, auch eine Rolle, weil glaube, dass viele Firmen jetzt nicht die direkt aus dem Marketingumfeld kommen, dass viele Firmen, da sind die Chefs halt wirklich 50 plus und die unterhalten sich nicht super gerne mit 23-Jährigen, sondern da glaube ich, also meine ich jetzt nicht 50, du musst nicht 50 sein, aber eine gewisse Lebenserfahrung erwarten bestimmte Unternehmer in bestimmten Entscheidungsebenen bei bestimmten konservativ angehauchten Unternehmen sicherlich. Deswegen ist Alter, glaube ich, ein Vorteil, wo das anfängt, will ich mich mit euch nicht streiten. Also der Durchschnitt will ich mal vorwegnehmen hier in der Gehaltsklasse war der Top-Verdiener hier in der Digitalbranche war ein Product Manager. Ich weiß gar nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Also nur ein Produkt zu managen, finde ich jetzt nicht so, dass das jetzt hier knapp 50.000 Euro wert sein könnte. Im Durchschnitt wohlbemerkt, da gibt es immer Ausreißer nach unten, Ausreißer nach oben. Und ich glaube, im SEO-Bereich waren es so, 38.000 Euro. Und das ist ja wirklich berechnet auf Basis von einem Durchschnitt von SEO-Managern, die eben nicht Senior-SEOs sind oder die Head-Offs sind oder die vielleicht irgendwelche andere strategischen Funktionen leiten oder die gezielt Consultants sind. Ich glaube, da kann man deutlich mehr verdienen, wenn du, hopp, schön das Mikrofon umgehauen hier, wenn du dieses globale, die globale Sicht hast. Ich glaube, 38.000 Euro kommt hin und natürlich gibt es auch eine ziemliche Welt darunter, muss man auch sagen, weil nicht jeder steigt mit diesem Einkommen ein, sondern du brauchst auf jeden Fall in dem Thema eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Berufserfahrung. Und das bringt das Alter. Ich glaube, du kannst nicht einfach einsteigen, jetzt irgendwie zur AFS gehen und einen Lehrgang machen und dann sagen, okay, du willst bei einem Unternehmen jetzt hier 40.000 Euro verdienen. Das wird zumindest in Berlin, kann ich ja nur dafür sprechen, nicht so richtig funktionieren, sondern du musst schon eine unheimliche Menge an Erfahrung mitbringen, um diesen Wert überhaupt für die Agentur einzuspielen. Ich glaube, am sichersten kannst du das immer haben, wenn du in-house irgendwo arbeitest, weil die gucken, glaube ich, am allerwenigsten auf Klasse, sondern die wollen nur, dass das Thema irgendwie betreut wird. Ist zumindest meine Erfahrung und das meint jetzt nicht irgendwelche Unternehmen, wo schon seit Jahren es SEO-Abteilung gibt. Okay, ja, die drei Sachen wollte ich mit euch noch teilen. Wir kommen zum Hauptthema.
Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
So, meine Lieben, im Hauptthema will ich mich heute mit Entitäten beschäftigen. Ich will das nicht sehr wissenschaftlich machen, weil ich bin kein Wissenschaftler. Um Entitäten richtig algorithmisch berechnen zu können, glaube ich, da gibt es sehr wenig SEOs da draußen, die überhaupt in der Lage sind, das zu schnallen, was da eigentlich vorkommt. Es gibt ein paar Leute, die das vielleicht von ihrer Ausbildung her oder von ihrem Studien, von ihrer Studienbasis her mathematisch hinbekommen. Im Kern, glaube ich, sind es aber eher Leute, die aus der Wissenschaft kommen, als Leute, die aus Marketing kommen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich kenne auch nicht sehr viele SEOs, die so viel Zeit haben, sich mit diesen Modellen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel der Olaf Kopp. Und ich glaube, im Vergleich zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung kratzt er da auch immer noch an der Oberfläche. Aber er probiert es wenigstens da einzutauchen. Die meisten SEOs haben einfach nicht die Zeit und auch nicht die Möglichkeiten, diesen mathematischen Vorgang und die Berechnung, die dahinter liegt, für Entitäten irgendwie zu berechnen. Deswegen glaub keinem SEO da draußen, wenn er nicht einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, was es eigentlich mit Entitäten auf sich hat. Sondern du kannst eigentlich nur für die Gesamtbeurteilung viele Faktoren zusammentragen, um zu verstehen, um was es eigentlich so global geht, um dann zu bewerten, ist das für mich wichtig oder ist das nicht für mich wichtig. Und da kann dann wieder jemand wie Olaf Kopp ins Spiel kommen, wo du über Entitäten sehr viel coole Sachen auf seinem Blog SEM Deutschland lesen kannst, die aber, wie gesagt, immer noch justiert sind in Richtung SEO, deswegen sind sie werthaltiger, aber eigentlich müsste man das in der Tiefe verstehen, um auch zu verstehen, wo Google da eigentlich hingeht. Ich gucke mir dieses oberflächliche temporär einfach mal an und nicht um zu verstehen, was jetzt wirklich die Berechnungsgrundlage von Entitäten jetzt ist, sondern um grundsätzlich zu verstehen, ist das jetzt bei dem, was ich jetzt in den SERP sehe, aktuell relevant oder ist es nicht relevant? Eins ist für mich ganz klar, das Entitätenthema ist die Zukunft der Suchmaschinen. Wenn Google verstanden hat, wie die ganzen Entitäten miteinander zusammen funktionieren und welche Wertigkeiten sich daraus ergeben, im Zuge von ja so Vektorenberechnungen oder so, dann ist Google nicht mehr darauf angewiesen, nur Links zu benutzen, sondern kann in großen Maßstäben eben auch diese Entitätengewichtung mit in den Google-Ranking-Algorithmus einfließen lassen. Und es geht eigentlich nur darum, also dass die dahin wollen und dass die dahin kommen auch irgendwann, das steht eigentlich für mich außer Frage. Die Frage ist nur, wann muss ich mich ab welchem Punkt so damit beschäftigen, dass ich nicht mehr drum rumkomme. Und dazu schaue ich mir persönlich immer die Ergebnisse an. Ich gucke mir also an, wie sicher ist Google da drin, bestimmte Entitäten, also gerade Personenentitäten zu erkennen, weil die beobachte ich nun mal am meisten. Entitäten, muss ich nochmal dir den Zahn ziehen, wenn du denkst, das sind nur Personen. Entitäten sind faktisch alle Personen, alle Sachen, alle Zustände, alle Möglichkeiten von Verbindungen untereinander, die man auf einen Punkt zusammenpacken kann. Das alles können Entitäten sein. Also ein sehr großes Spektrum, mehrdimensional, was sich da bildet. Und die Personenentität ist nur ein Bereich, auf der Basis ich zumindest gucke, ist es für Marken, also für Marken ist es wichtig, aber eben auch für Personenentitäten, ob ich in die Richtung überhaupt rudern muss oder nicht. Und was mache ich dazu? Ich gucke mir einfach die SERPs an und gucke zum Beispiel, ob bestimmte Leute, die jetzt ja, nach Google eine bestimmte Gewichtung haben und vielleicht auch als Experten ausgestellt werden, ob die jetzt bestimmte Muster eingespielt haben, die zu der Entitätenerkennung führen. Und da ist es so, dass Google, nach dem, was ich sehe, noch nicht so mega sicher ist, in dem die Entitäten alleine zu finden. Und darum geht es ja im Endeffekt, weil nicht jeder ist SEO da draußen, nicht jeder hört jetzt hier Wayne Podcast oder hat Ahnung von Entitätenberechnung und Wertigkeiten, schon gar nicht mathematisch. Und deswegen muss Google ja Algorithmen schaffen, die jeden Dummy faktisch, also jeden Finanzexperten, der Finanzexperte ist, der aber keine Ahnung von SEO und Entitäten hat, der Google in die Lage versetzt, diese Entität von sich aus zu erkennen. Und dieses von sich aus, da schwächelt Google halt nach meinen Begriffen noch. Es ist aber ganz klar, dass sie da hinwollen. Wie gesagt, was ich mache ist, ich gucke mir bestimmte Experten an aus dem SEO-Bereich oder aus anderen Bereichen und schaue mir an, was Google damit macht. Wenn ich jetzt meinen eigenen Namen google, finde ich gar nichts. Das liegt aber auch daran, und das ist eine Selbsterkenntnis, dass ich nichts gemacht habe und dass ich bestimmte Parameter, die eben wichtig sind, um als Entität erkannt zu werden, einfach nicht zur Verfügung gestellt habe und Google mit dem Stand jetzt noch nicht so weit ist, mich als Entität einzustufen. Wenn ich aber mir angucke, was ein Olaf Kopp zum Beispiel gemacht hat, der hat in sehr frühen Jahren es geschafft, in die Wikipedia zu bekommen mit Fachartikeln und mit Trust und vielleicht auch ein bisschen Glück und dem richtigen Zeitpunkt und dem richtigen Redakteur, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er es geschafft, dauerhaft in der Wikipedia zu sein als Entität. Und das ist so eine Stufe, die du erreichen kannst, um Google zur Verfügung zu stellen, die Daten, um dich als Entität zu erkennen. Weil Google ja ziemlich eng mit der Wikipedia zusammenhängt und zusammenarbeitet. Das seht ihr auch an den Wertigkeiten der Wikipedia innerhalb der Google SERPs. Und da ist es schon gut, da stattzufinden. Jetzt noch eine SEO-Perspektive dazu. Alle, die ein bisschen länger am Start sind, die werden ja wissen, dass sehr viele SEOs probiert haben, über den Wikipedia-Link, der als ausgehenden Link so eine Reputation hatte und jahrelang gut funktioniert hat, dass da sehr viele SEOs probiert haben, einen Wikipedia-Link zu bekommen und einen entsprechenden Eintrag zu generieren. Die Redakteure auf der anderen Seite sind aber auch so pfiffig gewesen, zu checken, dass es sich um SEOs handelt, und oftmals waren diese Einträge auch sehr plump gemacht und ohne Liebe und ohne Background und ohne Reputation dahinter. Und da musste man sich nicht wundern, dass die Redakteure, dass denen das richtig auf die Ketten gegangen ist, dass es uns SEOs gegeben hat. Und deswegen gibt es da draußen so ein paar Blacklists, die die Redakteure auch haben. Und für die würde es relativ schwer sein, direkt in die Wikipedia reinzubekommen, weil die davon ausgehen, dass die das System schon mal gegamed haben. Und da ist man dann ja auch aus ihrem intellektuellen Anspruch natürlich angetrieben, die nie wieder reinzulassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Freund-Feind-Geschichte und das ist auch okay. Also ich tue mir da überhaupt gar keinen Zwang an. Klar habe ich da Mist gebaut und nicht im Sinne der Wikipedia, sondern im Sinne von SEO eigene Interessen durchgesetzt, und da muss ich mich nicht wundern. Aber eine Möglichkeit ist es halt, in die Wikipedia reinzukommen. Und was musst du machen, um als Personenentität in die Wikipedia zu kommen, also als Person in die Wikipedia zu kommen? Du musst entweder mega berühmt werden oder eine Person des öffentlichen Lebens, oder du musst bestimmte Parameter haben oder bestimmte Publikationen haben, die eben auch den Redakteur überzeugen, dass du Experte in dem Bereich bist. Und dazu kann in jedem Fall zählen, dass du ein Buch geschrieben hast. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ein Buch zu schreiben und in gängigen Veröffentlichungslisten mit bestimmten Nummern aufzutauchen, ist ein Riesen, also auch in der Büchersuche aufzutauchen bei Google, ist ein Riesenkriterium, um in die Wikipedia zu kommen und dann vielleicht danach auch eine Entität zu werden. Aber auch Fachpublikationen in bestimmten Blättern oder Publikationen, die eben sehr, also wenn im Spiegel einen Artikel über SEO schreibst und im Tagesspiegel auch noch einen schreibst und vielleicht in anderen Fachpublikationen, dann kannst du den Redakteur natürlich davon überzeugen, dass du Ahnung von dem Thema hast, weil sonst würdest du ja nicht in diese Blätter reinkommen. Also bemühe dich, da Fachartikel zu schreiben. Das ist zum Beispiel beim Olaf Kopp so gewesen, der hat das alles gemacht. Und deswegen war das für den Redakteur, egal jetzt ob bezahlt oder nicht, das war, glaube ich, auch ethisch für den durchaus zu vertreten, weil Olaf eben unter Beweis gestellt hat, dass er diese Artikel geschrieben hat. Das ist also eine Hürde. Buch wäre eben auch eine Hürde. Oder irgendwelche anderen Publikationen. Du bist in Presse, Funk und Fernsehen. Du musst also irgendwelche Sachen in das Profil schreiben, die dem Redakteur zeigen, du bist wirklich eine Person, die Experte auf dem Thema ist und nicht einfach nur irgendwas da reinrotzen und einen Link zu deiner Seite da reinpacken. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das heißt, wenn du bestimmte Leute eingibst, dann haben die dieses Wikipedia-Profil als Basis für die Entität, die Google erkennt. Wenn ich jetzt den Martin Missfeld nehme, dann ist er auch eine erkannte Entität im Sinne von Google, und das erkennst du daran, dass eben eine Onebox ausgespielt wird, wo sein Bild drin ist, wo aber auch sein Unternehmen drin ist, wo auch sein Wohnort drin ist, je nachdem, was er eingepflegt hat, weil das matcht natürlich mit Google My Business auch ein bisschen zusammen, was natürlich eine Unternehmensentität dann sein könnte. Aber bei ihm ist es halt so, dass er als Martin Missfeld auch gefunden wird als Entität. Eben mit dem Zusatz, was ich vorhin schon gesagt habe, Künstler. Und Künstler matcht dann vielleicht auch nicht so richtig mit den Themen, die er da beackert, und das könnte ein Problem sein. Aber im Kern geht es einfach nur darum, dass diese Entität erkannt wird von dem, was Martin selbst im Endeffekt von sich preisgibt. Und da ist ein Riesenpunkt dabei, eben die eigene Domain, muss man ganz klar sagen. Leute, die zu ihrem eigenen Namen eine Domain haben, wie jetzt in dem Fall martin-missfeld.de oder eine Domain, wie ich jetzt haben müsste, marco-young.de. Also die Endung ist da faktisch egal. Wichtig ist, dass eine Namensdomain da ist, wo Google eben Informationen rausholen kann von der Person und sehen kann, was ist denn das für ein Pappenheimer. In dem Fall ist es so, dass die Martin Missfeld eben wirklich auch tituliert ist als mehr oder weniger Künstlerseite und eigentlich so aus den Entitäten und aus den Verbindungen, die daraus entstehen, halt auch ja, für Google klar ist, okay, das ist ein Künstler, der hat jetzt viel mit Malerei zu tun, die Ausbildung ist vielleicht auch künstlerisch gewesen, und aus diesen ganzen Entitäten, die Google da vielleicht finden könnte, setzt Google eben nicht SEO zusammen, sondern Künstler zusammen. Das ist eigentlich auch das, was Martin will, aber vielleicht nicht will, weil er eine Seite über Blutwerte betreibt. Also eine große Möglichkeit, Entität zu werden, ist eine eigene Domain zu haben. Eine andere große Möglichkeit ist, und das taucht auch wieder immer in den One-Boxen auf, ist die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben oder eine andere Veröffentlichung zu haben. Oder es ist auch gut, einen starken YouTube-Kanal zu haben oder andere große Publikationen zu haben oder grundsätzlich eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Was man aber am meisten findet, zumindest in der SEO-Branche, ist entweder der Wikipedia-Eintrag oder ist die eigene Domain oder ist das Buch. Das sind eigentlich so die Hauptkriterien, wie du zur Entität wirst. Und das kann schon dazu führen, dass du als Experte dass diese Links, die du auch als Experte setzt, dann eine höhere Wertigkeit haben. Und ich habe mir ehrlicherweise jetzt noch nicht mal angeguckt, wie jetzt die SEM Deutschland zu Aufgesang steht, ob diese Links, das muss ich mir nochmal angucken, lieber Olaf. Weil, also es geht ja immer darum, ihr fragt euch vielleicht immer, warum ich immer so auf Einzelfällen rumreite. Das Problem, was ich eben auch vorhin ja schon gesagt habe, was daraus entstanden ist, dass Google jetzt immer diese neuen Updates raushaut, ist ja, dass du dieses große gesamtzusammenhängende Feld als SEO gar nicht mehr schnallen kannst, weil Google dir gar keine Chance lässt, es zu schnallen. Aber wenn du auf Basis von bestimmten Einzeldomains bestimmte radikale Reaktionen hast, dann muss es ja einen Grund dafür geben, dass gerade da jetzt so reagiert worden ist. Und wie Martin schon in einem persönlichen Chat gesagt hat, es geht natürlich immer um sehr, im Netz sind nur Einzelfälle unterwegs. Aber wir haben ja natürlich nicht die Möglichkeit, alle Einzelfälle so im radikalen Bereich zu sehen. Und deswegen nimmt man sich die, wo es sehr plakativ hängt. Und es ist Gold wert, dass Martin zum Beispiel sagt, was er alles gemacht hat, um sein Ranking zu verändern. Weil da sind wir ja wieder bei dem Thema. Du kannst zurzeit contentmäßig richtig viel machen und es passiert eigentlich nicht so richtig was. Oder zumindest die Bewegung, die entstehen durch hochwertigen Content, durch auch sehr umfangreichen Content, die waren nach dem März-Update deutlich stärker, als es jetzt im September zum Beispiel ist. Ich habe das Gefühl, dass SEO extrem träge geworden ist und es andere Hebel gibt, die eigentlich über die Zeit entstehen, die vielleicht aber auch wieder darauf einzahlen, dass man darauf als Google darauf vertrauen kann, dass bestimmte Inhalte eben über die Zeit gewachsen sind und einem bestimmten Schema unterliegen, wie es zum Beispiel beim Olaf der Fall ist. Aber wenn ich mir andere Seiten angucke, wie zum Beispiel die Seite vom Julian Zicki mit SEOkratie, die geben sich seit Jahren auch eine riesige Mühe, Sichtbarkeit aufzubauen nicht Sichtbarkeit aufzubauen, falscher Ansatz, sondern Content aufzubauen, um Mehrwert zu liefern, was sie definitiv tun, mit richtig coolen Beiträgen, die machen richtig cooles Content-Marketing auch. Aber es passiert nichts in der Sichtbarkeit. Und das ist natürlich auch frustrierend. Was nicht darauf basieren muss immer, dass die Sichtbarkeit den Traffic widerspiegelt und auch den Erfolg der Seite widerspiegelt. Das haben wir ja schon oftmals gehabt. Aber so grundsätzlich ist es ja das, was du am Ende des Tages deinen Kunden verkaufen musst, dass das nach irgendeiner Metrik nach oben geht. Und das kann natürlich auch der Traffic sein, keine Frage. Wird sogar am Ende der Traffic sein, weil es natürlich die KPI als SI-Index zu nehmen eine scheiß KPI ist. Das wissen wir alle. Aber so die Verbindung habt ihr hoffentlich verstanden. Also, ich will nochmal zusammenfassen. Wenn du aktuell als Personenmarke eine Entität wählen willst und eine One-Box generieren willst, ist der einfachste Weg für meine Begriffe, ein Buch zu schreiben oder eine eigene Domain aufzusetzen, wo du umfangreich festhalten kannst, was deine Expertise ist. Punkt. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen in diesem Hauptthema. Wir kommen zum Event-Tipp.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine. Geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine.
So, meine Lieben, bevor wir jetzt hier Schluss machen, will ich noch ein paar Event-Tipps loswerden. Und einmal wäre das die Affiliate Conference am 11.11. in München, direkt am Flughafen, veranstaltet von Expose 360 und Markus Kellermann, der da im Bereich Events ja unterwegs ist. Eine sehr schöne Konferenz und ich glaube, dass es für alle Leute, die im Affiliate da draußen unterwegs sind, diesmal sehr lohnenswert sein dürfte, weil durch dieses neue EuGH-Urteil und überhaupt durch die Cookie-Richtlinien, die noch kommen werden, auch sehr starke Veränderungen für den Bereich Affiliate eintreten werden. Und ich glaube, sich da zu informieren, kann überhaupt nicht falsch sein. Also wenn du da in dem Bereich unterwegs bist, dann solltest du da Informationen sammeln. Er macht aber auch am 9. Dezember noch in München die Influencer-Konferenz. Das ist so der zweite Bereich, wo er sich so ein bisschen tummelt. Und auch da lohnt es sich bestimmt einfach mal hinzugehen. Für die Affiliate Conference war mein letzter Stand, dass es noch 39 Tickets gab. Da musst du dich ein bisschen beeilen. Bei der Influencer weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut besucht ist. Und dann will ich noch einen Hinweis auch in eigener Sache machen. Am 7.11. wird in Köln der SEO Day wieder stattfinden. Und ich will darauf besonders hinweisen, weil auch ich da wieder eine Session machen werde. 30 Minuten werde ich mich mit wie im letzten Jahr, so mit wieder neuen Themen in der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen, Möglichkeiten, die ich sehe, wie du SEO aktuell beeinflussen kannst, abseits von den ganzen Sachen, die ihr aus den Büchern schon kennt. Ich glaube, dass der Erlhofer in vielen Bereichen halt immer noch ein cooles Buch ist, aber eigentlich ausgedient hat, wenn es um die zusammenhängende Betrachtung von bestimmten Sachen halt geht. Und da mache ich einen Vortrag. Ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei sein würdet. Und dazu muss er natürlich ein Ticket kaufen für den SEO Day. Und dann will ich noch darauf hinweisen, dass am 6., also das ist am 7.11. und am 6.11. ist auch in Köln der Expert Day. Da geht es nicht um SEO, sondern um PPC, um wirklich Performance Marketing. Immer ein sehr spannender Tag. Und am 5. ist noch der Messenger Marketing Tag. Ein bisschen vielleicht ein Randthema, aber für Leute, die in dem Thema unterwegs sind, ganz interessant. So, das waren die Event-Tipps und das war es eigentlich auch in dieser Ausgabe. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen. Euer Marco. Tschüss. Wait.